Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum PropTechs Podcast. Stefan Behrens und ich, Thomas Wagner, wir besprechen aktuelle Themen aus dem Immobiliensteuerrecht. Wie immer vertreten wir hierbei unsere persönliche Auffassung.
Thomas, worüber sprechen wir heute?
Wir sprechen heute über die geplanten Änderungen bei der Grunderwerbsteuer und der Besteuerung bei Share Deals. Da ist es jetzt überraschenderweise so, dass die geplanten Änderungen, die ja schon seit Jahren angekündigt waren, doch kommen sollen, und zwar zum 1.7.21. Und das ist insofern überraschend, weil wir eigentlich gedacht hatten, dass nach dem Zwischenstopp aus 2019, präzise aus Oktober 2019, eigentlich jetzt nichts mehr passiert. Und jetzt kommt das Gesetzgebungsverfahren eben doch wahrscheinlich kurzfristig um die Ecke und es scheint weiterzugehen.
Thomas, welches sind denn die wesentlichen Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden sollen, um das Grunderwerbsteuergesetz zu ändern?
Die wesentlichen Maßnahmen aus meiner Sicht sind drei, und das sind diejenigen, die auch schon im Regierungsentwurf aus August 2019 oder sogar aus, ich glaube, Ende Juli war er formell datiert, im Regierungsentwurf drin standen. Ja, und diese drei Maßnahmen, ich fange mal mit der aus meiner Sicht wichtigsten an. Das erste ist die Einführung eines Paragraphen 1 Absatz 2b. Ja, bisher gab es nur den 2a, jetzt gibt es den 2b oder soll es geben. Und darin wird der Tatbestand von 1 Absatz 2a Grunderwerbsteuergesetz, also der bisher 95%ige Gesellschafterwechsel bei einer grundbesitzenden Personengesellschaft innerhalb von 5 Jahren. So, dieser Tatbestand, der soll erstreckt werden auf Kapitalgesellschaften, dann zukünftig allerdings mit einer 90%-Grenze und erstreckt über 10 Jahre. Jetzt nochmal zusammenfassend, 1 Absatz 2b betrifft dann den 90%igen Gesellschafterwechsel in einem Zeitraum von 10 Jahren bei einer grundbesitzenden Kapitalgesellschaft. Und dann geht es weiter. Dann werden im Paragraphen 1, da wo bisher 95% stehen, also im Absatz 2a, Absatz 3 und Absatz 3a, also auch bei der jeweiligen rechtlichen und wirtschaftlichen Anteilsvereinigung, die Beteiligungsschwellen von 95% auf 90% herabgesetzt. Und dann zu guter Letzt als dritte Maßnahme, da werden die 5-Jahresfristen, die wir bisher im 1 Absatz 2a hatten, die werden auf 10 Jahre verlängert, damit wir einen Gleichlauf haben zwischen 2a und 2b. So, das sind im Kern die drei Maßnahmen. Es gibt weitere, auf die würde ich jetzt aber erstmal nicht eingehen wollen.
Also in der Tat, Paragraph 1 Absatz 2b sticht hervor. Hier handelt es sich ja um einen neuen Ergänzungstatbestand. Könntest du bitte im Detail erläutern, wie dieser neue Ergänzungstatbestand genau funktionieren soll?
Ja, im Prinzip funktioniert er genauso wie der bisherige Absatz 2a. Und vielleicht macht es da Sinn, auf diverse Details einzugehen. So, da würde ich zunächst mal darauf hinweisen möchten, dass anders als die Anteilsvereinigung, wo es ja darauf ankommt, dass eine Person einen besonders hohen Anteil bekommt, also bisher 95% oder zukünftig eben 90%. So, das ist hier ganz anders, weil da können ganz viele Kleinstübertragungen zusammen 90% ergeben. Also Beispiel, man überträgt 900 mal 0,1%. Dann kann das insgesamt 90% ergeben. Und dann würde die Fiktion greifen, dass die Gesellschaft alt zu einer Gesellschaft neu geworden ist. Und dann würde eine fiktive Grundstücksübertragung von der Gesellschaft alt auf die Gesellschaft neu erfolgen. Und die Kapitalgesellschaft, obwohl sie sich ja eigentlich gar nicht geändert hat, würde dann den bisherigen Grundbesitz versteuern müssen und es würde Grunderwerbsteuer dafür anfallen. Vielleicht nochmal zur Klarstellung. Ja, ich hatte hier gerade das Beispiel gebracht, 900 mal 0,1%. Das müssen dann allerdings immer unterschiedliche 0,1% sein, weil wenn der gleiche nämliche Anteil übertragen wird, dann ist das unschädlich, weil das zählt, auch wenn der gleiche nämliche Anteil 900 Mal übertragen ist, wie ein 0,1% Anteil insgesamt. Das heißt, man muss also wirklich immer unterschiedliche Anteile übertragen und nur so kommt man auf die entsprechende Quote. Umgekehrt gesprochen, wenn man 10,1% hat, die stabil bleiben, dann ist das grunderwerbsteuerlich irrelevant, weil man dann ja die erforderliche 90%-Quote nie erreichen kann.
Ja, richtig, in der Tat. Also im Ausgangspunkt ist § 1 Absatz 2b Grunderwerbsteuergesetz Entwurf, dann ab 1.7.2021 jetzt überwiegend wahrscheinlich dann tatsächlich Gesetz, eine Kopie des 1.2a für grundbesitzende Personengesellschaften. Man muss aber sagen, dass die Vorschrift belastender wirken wird als § 1, 2a. Und zwar deshalb, weil die Befreiungs- und Vergünstigungsvorschriften des Grunderwerbsteuergesetzes, die bei Personengesellschaften greifen, die wird der Gesetzgeber höchstwahrscheinlich nicht mehr einführen für die grundbesitzende Kapitalgesellschaft.
Stefan, das ist in der Tat so. Die Befreiungstatbestände, die sollen bei 1.2b nicht greifen oder werden dort nicht greifen. Wobei man ja sagen muss, dass speziell die Anwendung von 5 und 6, das hatte ich vorhin in meinen Kernelementen gar nicht genannt, deren Anwendung soll ja auch erschwert werden, indem die Fristen dort auch von 5 auf 10 Jahre und die Frist des 6 Absatz 4 sogar auf 15 Jahre heraufgesetzt werden. Das heißt, auch da wird es im Kern ja schwieriger werden.
Ja, Thomas, bei § 1 Absatz 2a Grunderwerbsteuergesetz sind ja nur Anteilsübergänge auf neue Gesellschafter tatbestandsmäßig und Anteilsübertragungen zwischen Altgesellschaftern sind keine Zählerwerbe, gelten also für den Tatbestand als irrelevant. Gehe ich richtig in der Annahme, dass das bei § 1 Absatz 2b auch so sein wird?
Ja, so sehen wir das, ja, weil die Vorschrift des 1 Absatz 2b ist ja eine Kopie von 1 Absatz 2a und dementsprechend dürften alle Grundsätze, die für den 2a entwickelt worden sind, auch dort gelten. Und das heißt ja im Kern, dass insbesondere die Gesellschafter, die im Moment des Anteilsübergangs, der für 1.2b möglicherweise tatbestandsmäßig sein könnte, ja, wenn diese Gesellschafter aber schon seit 10 Jahren ununterbrochen an der Gesellschaft beteiligt sind, ja, oder sie sind beispielsweise schon in dem Zeitraum beteiligt, der begann mit dem Zeitpunkt vor dem Grundstückserwerb durch die Gesellschaft, dann würden diese Gesellschafter ja als Altgesellschafter gelten und jede Aufstockung ihres Anteils wäre dann nicht tatbestandsmäßig im Kontext des 2b. Also soll heißen, wenn wir jetzt einen Gesellschafter haben, der ist zum 1.8.2021, da erfolgt ein Übertragungsvorgang auf diesen Gesellschafter, er ist aber schon seit 2010 an der Gesellschaft beteiligt, ja, dann können, obwohl er vielleicht bisher nur 0.1% hat und jetzt werden 90% auf ihn übertragen, dann würde das trotzdem nicht zählen. Diese 90% wären eben nicht tatbestandsmäßig, weil er als Altgesellschafter gilt.
Und wahrscheinlich wird es ja so sein, dass man für die Differenzierung zwischen Alt- und Neugesellschaftern auch wieder nach den Ebenen der Beteiligung differenziert, das heißt in Beteiligungsketten. Da ist jemand, der Altgesellschafter auf der dritten Ebene ist, wenn er dann erstmals einen Anteil, eine Ebene drunter erwirbt, dort dann aber neuer Gesellschafter, mit der Folge, dass sich dieselben Fragen bei Beteiligungsketten Verkürzungen stellen werden. Wir müssen ja davon ausgehen, dass wenn ein gleichlautender Erlass zu 1.2b dann erstellt wird, dass in weiten Teilen dem Erlass zum § 1 Absatz 2a zuletzt 12.11.2018 gleichen wird.
In der Tat, das steht zu befürchten.
Ja, also § 1 Absatz 2a und § 1 Absatz 2b sind zwar separate Tatbestände, also vom Gesetzesaufbau wird nicht ein einheitlicher Bewegungstatbestand, wenn ich es mal so nennen darf, geschaffen. Es gibt zwei Vorschriften, eine für grundbesitzende Personengesellschaften und eine andere, nämlich 2b, für grundbesitzende Kapitalgesellschaften. Dennoch muss man natürlich sagen, der Gesetzgeber zielt hier in Richtung Rechtsformneutralität. Wird denn dieser Gedanke, Personen- und Kapitalgesellschaften im Anwendungsbereich dieser sogenannten Bewegungsregel gleich zu behandeln, wird das auch in Bezug auf mittelbare Anteilsübergänge auf neue Gesellschafter durchgeführt werden oder bleibt es da bei dem, was wir bisher im § 1 Absatz 2a Sätze 2 bis 5 seit dem 6. November 2015 haben?
Stefan, es bleibt bei der Systematik, wie wir sie vom § 1 Absatz 2a kennen. Da hatte die Finanzverwaltung ja nach der entsprechenden Rechtsprechung ihre Auffassung festgeschrieben. Und wie du es richtig gesagt hast, der Befund ist, dass durch 2b ja eigentlich die Kapitalgesellschaft hinsichtlich der Besteuerung der Personengesellschaft angenähert oder eigentlich gleichgestellt wird. Und gleichwohl wird aber auf der mittelbaren Ebene differenziert. Ja, soll heißen, wenn an der grundbesitzenden Kapitalgesellschaft eine Personengesellschaft beteiligt ist, und oberhalb der Personengesellschaft wechseln die Gesellschafter. Dann haben wir vereinfacht gesprochen eine Durchrechnungsmethode. Das heißt, wir gucken, oben werden beispielsweise 60% übertragen und die Personengesellschaft hält 30% an der Kapitalgesellschaft, dann rechnet man durch, 60 mal 30, das macht 18%. Das heißt, man multipliziert sich einfach durch die verschiedenen Ebenen. Und wenn die beteiligte Gesellschaft an der grundbesetzten Kapitalgesellschaft aber ihrerseits an der Kapitalgesellschaft ist, dann funktioniert das ganz anders. Da würde in unserem Beispiel, wo oben quasi nur 60% der Anteil an der vermittelnden Kapitalgesellschaft ausgetauscht werden, gar nichts passieren, sondern dort würde überhaupt erst was passieren, wenn 90% der Anteile an dieser Kapitalgesellschaft ausgetauscht sind oder als ausgetauscht gelten. In dem Moment würde diese Gesellschaft zu einem Neugesellschafter und dann würden sämtliche von ihr gehaltenen Anteile als übertragen gelten. Soll also heißen, wenn an der Kapitalgesellschaft 90% durchgewechselt sind, und sie hält ihrerseits wieder 30%, dann würden diese vollen 30% in diesem Moment als übertragen gelten und dann dementsprechend einen Zählerwerb bilden für die 90%-Quote insgesamt. Und vielleicht an der Stelle nochmal ganz wichtig, das haben wir auch schon vorher mal behandelt, und zwar die Finanzverwaltung denkt an dieser Stelle, dass für die Berechnung der 90% auf Ebene der vermittelnden Kapitalgesellschaft die zeitliche Begrenzung von 10 Jahren nicht gilt, sondern dass es einen unbegrenzten Überwachungszeitraum gibt, das ist die sogenannte Ewigkeitsklausel. Und das ist ein Problem, das kannten wir bisher nur bei 2a. Und jetzt wird zukünftig auch bei 2b oder bei Absatz 2b des Paragraphen 1 Grunderwerbsteuergesetz relevant werden.
Wobei das schon überrascht, weil der Bundesrat sich im September 2019 ja dahingehend geäußert hatte, dass man im Paragraph 1 Absatz 2a Satz 4, und das müsste dann doch auch übertragen auf 1 2b Satz 4 so gemeint gewesen sein, dass man da den Zeitraum festschreibt, dass man also auch auf Ebene einer beteiligten Kapitalgesellschaft nur Anteilsübergänge, die innerhalb alte Fassung 5 von 5 Jahren und ab 1.7. voraussichtlich dann innerhalb von 10 Jahren vollzogen werden, dass nur die aufaddiert werden dürfen und eine sogenannte Ewigkeitsklausel nicht gilt. Und genau diesem Punkt hatte die Bundesregierung in ihrer Gegenäußerung ja dann auch zugestimmt, sodass da eigentlich die Erwartung bestand, dass man eine Klarstellung in dem jeweiligen Satz 4 aufnehmen würde, dass da natürlich derselbe 10-Jahres-Zeitraum nur zu betrachten ist, wie er im jeweiligen Satz 1 ja festgeschrieben ist. Ja, Thomas, Paragraph 1 Absatz 2a Grunderwerbsteuergesetz war ja damals zum 01.01.1997 ausdrücklich als Missbrauchsvermeidungsvorschrift eingeführt worden. Den Gesetzesmaterialien aus dem Jahr 2019 kann man meines Erachtens entnehmen, dass es dem Gesetzgeber auch bei Paragraph 1, 2b um die Missbrauchsvermeidung geht. Missbrauchsvermeidung, da würde man eigentlich denken, dass Grundstücksgesellschaften dann in den Blick genommen würden bei 1, 2a und 1, 2b. Ist es denn möglicherweise so, dass ab 1.7. nur noch Gesellschaften, die ausschließlich Grundbesitz halten oder eine bestimmte Immobilienquote erfüllen im Anwendungsbereich des 1.2a und 1.2b sein werden? Oder ist das nach wie vor irrelevant, welchen Bestandteil, welcher Teil des Vermögens der Gesellschaft aus Grundbesitz besteht?
Ja, eine ganz wichtige Frage. Die Immobilienquote oder auch die Branchenzugehörigkeit, die sind ja viel diskutiert worden. Und entsprechende Überlegungen haben sich aber nicht im Gesetzeswortlaut oder jetzt in den geplanten Änderungen wiedergefunden. Das heißt, wir müssen in Zukunft auch jenseits des Immobiliensektors umfassend die Anteilsübertragung überwachen. Das wird eine ganz schöne Arbeit werden, weil wenn man das jetzt vielleicht mal vergleicht mit dem Paragraphen 8c KStG, ja, da muss man halt gucken, gibt es einen oder eine Werbergruppe, die mehr als 50% erwirbt, ja, über einen Zeitraum von 5 Jahren. So, das ist hier jetzt ja doch deutlich verwaltungsaufwendiger. Wir müssen für jede Gesellschaft, jetzt nicht mit Verlusten, sondern in diesem Fall mit einer Immobilie, dann zukünftig überwachen, wie die Gesellschafterwechsel sind, eben weil die Vorschrift sich nicht auf bestimmte Branchen oder den Immobiliensektor begrenzt, sondern im Prinzip für alle Gesellschaften, für alle Branchen gilt. Und dementsprechend wird diese Vorschrift des Absatz 2b eine sehr große Breitenwirkung haben und auch, ich würde tippen, viele Steuerberater beschäftigen.
Ja, in der Tat. Und weil operative Unternehmen, die nur unter anderem möglicherweise gemessen am gesamten aktiver Bestand unbedeutendes Grundstück halten, auch die in den Anwendungsbereich fallen, hat man schon Zweifel, ob es sich um eine Missbrauchsvermeidungsvorschrift handelt. Zumal ja auch Anteilsübergänge auf x-beliebige, bisher nicht Beteiligte, also sogenannte Neugesellschafter, zusammengezählt werden innerhalb der 10 Jahre auf unmittelbarer Beteiligungsebene, die sich nicht kennen müssen und nicht in einem sachlichen Zusammenhang ihre Anteile erwerben müssen. Also man verlangt da nicht einen Erwerberkreis, etwa mit gleichgerichteten Interessen bei § 8c. Und diese beiden Elemente, dass es nicht darauf ankommt, dass nur oder zumindest überwiegend Grundbesitz in der Gesellschaft steckt und ob die Gesellschafter in irgendeiner Art und Weise zusammenwirken, das lässt ja schon Zweifel aufkommen, ob es sich hier tatsächlich um eine Missbrauchsvermeidungsvorschrift handelt. Und insoweit wird bestimmt die Verfassungsgemäßheit zu überprüfen sein. Ja, wer wird denn der Steuerschuldner sein, wenn der Tatbestand des 1.2b erfüllt ist? Und wer wird deshalb diese ja möglicherweise in der Praxis in vielen Fällen gar nicht leistbare Überwachungsarbeit durchführen müssen?
Das ergibt sich aus dem neuen 13 Nummer 7 Grunderwerbsteuergesetz und die Wertung ist genauso wie im bisherigen 1 Absatz 2a Grunderwerbsteuergesetz. Das heißt, der Steuerschuldner wird die grundbesitzende Gesellschaft selbst sein. Also es geht anders als im Kontext der Anteilsvereinigung nicht darum, dass irgendjemand ein bestimmtes Quorum erfüllt und dem wird dann das Grundstück zugerechnet und der muss dann dementsprechend auch die Steuer zahlen oder er schuldet sie, sondern hier ist es wirklich die Gesellschaft, weil es greift hier die Fiktion, das Grundstück wird übertragen von einer Gesellschaft alt auf eine Gesellschaft neu, nur deshalb, weil so viele Gesellschafter durchgewechselt sind. Und dann ist es auch logisch zu sagen, die Steuer wird von der Gesellschaft selber geschuldet und logischerweise muss dann natürlich diese Gesellschaft auch überwachen, was auf ihrer Gesellschafterebene passiert. Und ich meine, du hast es ja auch schon gesagt, ne, das wird herausfordernd sein, zumal das ja viele Kleinstübertragungen sein können. So, man muss das ja auch nicht nur auf der unmittelbaren Ebene überwachen, sondern auch auf der mittelbaren. So, und logischerweise führt das natürlich zu einem Riesenproblem, insbesondere für börsennotierte Gesellschaften, weil diese ja eben sehr, sehr viele Gesellschafterwechsel schon auf der unmittelbaren Ebene produzieren.
Ja, wobei ich der Meinung bin, nicht nur für börsennotierte Gesellschaften, sondern für Gesellschaften mit vielen Beteiligten, bei denen es sich dann auch wiederum um Gesellschaften handelt, an denen auf mittelbarer Ebene Gesellschafter beteiligt sind. Da wird es ja keine Auskunftsansprüche geben gegen mittelbar Beteiligte, insbesondere wenn man in höhere Beteiligungsebenen schaut. Da würde ich doch sagen, es ist in vielen Fällen praktisch unmöglich, da ein vollständiges Register aller Anteilsübergänge zu führen. Und umso mehr erstaunt ist, dass der Gesetzgeber in der Gesetzesbegründung 2019 im Zusammenhang mit der Abschaffung der Kappung des Verspätungszuschlags, wenn die Grunderwerbsteueranzeige nicht rechtzeitig eingereicht wird, davon spricht, dass die Anzeigepflicht, und das ist hier die Anzeigepflicht der grundbesitzenden Kapitalgesellschaft selbst, das entscheidende Vollzugsinstrument ist. Und das führt uns zur nächsten Frage. Wie sieht das hier aus? Also, dass hier in der Praxis beim Vollzug dieser Vorschrift Schwierigkeiten auftreten werden. Ich glaube, das ist völlig offensichtlich und viele Fälle werden nicht angezeigt werden können, weil die Geschäftsleitung der grundbesitzenden Gesellschaft schlicht nicht weiß, dass die Quote erreicht oder überschritten ist. Die Frage ist, ob wir hier zu einem strukturellen Vollzugsdefizit kommen. Also der Gesetzgeber scheint dieses Vollzugsproblem ausschließlich bei börsennotierten Gesellschaften zu sehen. Und da soll ja tatsächlich, und das ist jetzt ein kleiner positiver Aspekt dieser Gesetzesänderung, da soll ja tatsächlich Abhilfe geschaffen werden durch diese Börsenklausel. Thomas, wie wird diese Börsenklausel voraussichtlich aussehen?
Ja, gehe ich gerne drauf ein, aber ich möchte erst noch einen kleinen Schlenker machen, weil, Stefan, bei den ganzen Problemen bin ich vollkommen dabei. Man muss natürlich aber dem Gesetzgeber ja zugutehalten, dass er prüft hat, zu welchen Problemen führt das mit der Überwachung, der gesamten Gesellschafterwechsel. Und da gibt es ja auch Gutachten von Verfassungsrechtlern. Ja, und die haben ja im Kern gesagt, dass es kein strukturelles Vollzugsdefizit ist. Da kann man natürlich auch anderer Meinung sein. Aber sag mal, die Probleme als solche wurden schon gesehen. Und jetzt zurück zu deiner Frage. Klar, bei den börsennotierten Gesellschaften, da ist es natürlich besonders evident. So, und da ist jetzt nach längerer Diskussion auch Abhilfe geschaffen worden, beziehungsweise da soll Abhilfe geschaffen werden. Und das soll geschehen in Gestalt von einem neuen 1 Absatz 2 C Grunderwerbsteuergesetz, der sogenannten Börsenklausel. So, und die ist zugegebenermaßen etwas kompliziert formuliert. Aber wenn man es ganz einfach macht, dann würde man sagen, die sieht einen doppelten Test vor. Und der Test ist wie folgt, ja, auf der Stufe 1 wird getestet, ist diese Gesellschaft an einem organisierten Markt zum Handel zugelassen. Ja, um auch das wieder einfach zu machen, wenn wir jetzt auf Deutschland schauen, da müsste so eine Gesellschaft eben im Prime oder im General Standard der Frankfurter Börse notiert sein, weil da eben besonders hohe Vorschriften gelten an Publizität und Veröffentlichung von Daten und so weiter. Die anderen Segmente, wie zum Beispiel Open Market oder Scale Market für Wachstumsaktien, die wären nicht begünstigt, also all das, was man gemeinhin so als Freiverkehr bezeichnen würde. So, also in dem ersten Schritt braucht man, wie gesagt, dieses Listing an einem organisierten Markt oder die Zulassung zum Handel an einem organisierten Markt. Und dann in einem zweiten Schritt wird geguckt, an welcher Börse oder an welchem Handelssystem erfolgt eigentlich der konkrete Anteilsübergang. Und da sind die Erfordernisse nicht ganz so hoch, weil da genügt es auch an einem sogenannten multilateralen Handelssystem, auf Englisch Multilateral Trading Facility, MTF, im Sinne der MiFID II oder der MiFIR, den Anteilsübergang zu haben. Ja, und das bedeutet, das sind dann im Kern alle Börsengeschäfte, egal ob das jetzt regulierte, organisierte Märkte sind oder der Freiverkehr. Das sind aber auch, so verstehe ich das jedenfalls, alle größeren außerbörslichen Handelsplattformen für Over-the-Counter-Geschäfte. Also das Beispiel ist, wenn man jetzt irgendwie Baderbank hat oder Commerzbank oder Lang und Schwarz. Und da findet eben ein derartiger Handel statt und das sind derartige MTFs im Sinne von MiFID II oder MiFIR, dann würden diese Anteilsübergänge auch begünstigt werden und nicht in die Quote für die 90% fallen. Das Problem ist natürlich, ja, und das ist schon bezogen auf Deutschland, das Problem ist natürlich, dass die börsennotierte Gesellschaft dann auf der unmittelbaren Ebene ganz gut rauskommt, aber natürlich auf der mittelbaren Ebene, also bei ihren Aktionären und was dahinter passiert, das ist ja nach dem Gesetzeswortlaut immer noch relevant, aber von ihr nicht überwachbar. Und das ist natürlich ein gewaltiges Problem. Und da muss man noch sagen, wir haben uns jetzt ja auf Deutschland fokussiert. EU-Märkte sieht auch ganz gut aus. Drittland ist auch okay, jedenfalls im Grunde nach. Wenn man sich dann aber anschaut, welche Drittländer gleichgestellt sind, dann gilt das im Kern eben nur für USA, Hongkong und Australien. Umkehrschluss, beispielsweise alles, was im UK passiert oder in der Schweiz, das wäre nicht begünstigt und würde weiterhin in die Quote fallen.
Das heißt, das Vollzugsthema, das wird nicht vollständig gelöst, weil diese Börsenklausel nicht für Anteilsübergänge oberhalb eines Aktionärs, das heißt eines Inhabers börsengelisteter Anteile gilt. Und da bleibt es im Grunde eine schwarze Box. Keiner kann da reinschauen. Und deshalb ist da eine Beseitigung dieses Vollzugsthemas nicht zu erkennen. Thomas, jetzt nochmal zurück zum Immobiliensektor. Also wir wissen, 1.2b betrifft nicht nur den Immobiliensektor, sondern die Wirtschaft insgesamt. Aber zurück zum Immobiliensektor. Es soll ja um die Vermeidung von Missbräuchen gehen. Meinst du, dass der Gesetzgeber jetzt zumindest in Bezug auf den Immobiliensektor sein Ziel erreicht?
Auf die Frage muss ich mit Ja und Nein antworten. Weil zunächst mal sehe ich ja in den bisherigen 94.9 und 5.1 Gestaltung keinen Missbrauch, ja, sondern bestenfalls eine Umgehung eines legal definierten Tatbestandes. Aber auf die eigentliche Frage antworte ich mit Ja. So, und vielleicht nochmal zurück. Bisher ist es ja üblich bei einer Kapitalgesellschaft, dass man sagt, es gibt einen Hauptinvestor, der erwirbt bis zu 94.9% und dann gibt es einen Co-Investor, der erwirbt die restlichen 5.1%. Dann haben wir nach dem geltenden Recht keine Grunderwerbsteuer, weil die reinen Gesellschafterwechsel sind ja irrelevant. Absatz 2a gilt ja nicht für die Kapitalgesellschaft. Und die Fälle der Anteilsvereinigung haben wir Auch nicht, weil ja keine 95% in einer Hand vereinigt werden. Und da muss man sagen, das Ziel dieser ganzen Maßnahmen ist ja genau, diese Strukturen zu verhindern. Und da würde ich sagen, das funktioniert zu 100%. Ja, und ich muss im Übrigen auch dazu sagen, wenn man jetzt abweichen würde von 94,9 und 5,1 auf 89,9 und 10,1, dann funktioniert die Verhinderung dieser Strukturen ganz genauso. Ja, also wenn man vielleicht häufiger mal liest, das ist doch gar nicht so schlimm, ja, dass jetzt auf 95-90% gemacht werden. Man kann die Strukturen immer noch machen, ist halt nur ein bisschen mehr Anteile beim Co-Investor. Das stimmt ganz ausdrücklich nicht, weil wenn man jetzt 100% en bloc überträgt, auch auf 89,9 und 10,1, dann ist man in der Grunderwerbsteuer drin. Und deshalb ist meine Aussage an der Stelle ganz klar, das Ziel des Gesetzgebers, diese Strukturen zu verhindern, wird ganz eindeutig erreicht. Vielleicht jetzt nochmal strukturell denkend. Was ist der einzige Fall, der noch nicht erwischt wird? Ja, der einzige Fall, der noch nicht erwischt wird, ist ja derjenige, dass der Verkäufer sagt, er bleibt zu 10,1% in der Struktur drin. Funktioniert übrigens nur dann, wenn in der Vergangenheit nicht schon irgendwelche Wechsel waren, die das verhageln. So, aber Idee ist dann, der Verkäufer bleibt zu 10,1% drin. Dann können 89,9% auf den neuen Gesellschafter übertragen werden. Und dann muss der Verkäufer erstens mal für mindestens 10 Jahre drin bleiben, weil wenn er innerhalb der 10 Jahre übertragen würde, dann würden ja zu den schon übertragenen 89,9% weitere Prozentpunkte hinzukommen und dann wäre man wieder über den 90%. Dann muss man dazu sagen, selbst wenn das so ist, wenn der Verkäufer also bereit ist, hinreichend lange in der Struktur zu bleiben, heißt das trotzdem nicht, dass keine Grunderwerbsteuer anfällt, weil der 10,1%, der drin bleibt, muss ja wieder verhindern, dass auf mittelbarer Ebene Anteilsübertragungen passieren. Ja, das wird ihm nicht immer leicht fallen. Da muss man also auch genau gucken, wer bleibt als 10,1% da drin? Ist das eine Gesellschaft? Und dann können auf der mittelbaren Ebene wieder Gesellschafterwechsel kommen. Oder ist das jemand, der tendenziell geeignet ist, weil er keine mittelbaren Wechsel auslösen kann? Zum Beispiel natürliche Personen, Stiftungen, Gebietskörperschaften und so weiter. Also man muss da sehr genau hinschauen. Aber vielleicht zusammenfassend, die Strukturierung von Immobilientransaktionen wird an der Stelle viel, viel, viel schwieriger.
Thomas, zuletzt müssen wir jetzt über die zeitlichen Anwendungsregeln sprechen. Also der Grundsatz ist, dass wenn das jetzt tatsächlich so kommt, dann die neuen Vorschriften für Erwerbsvorgänge gelten werden, die nach dem 30. Juni 2021 verwirklicht werden. Nun wissen wir noch aus dem Regierungsentwurf aus dem Jahr 2019, dass die Vorschriften zum zeitlichen Anwendungsbereich der Neuregelungen sehr kompliziert waren. Welche Punkte sind hier besonders hervorzuheben?
Ja, im Kern sind da 3 Punkte hervorzuheben. Reden wir vielleicht im ersten Punkt über die Anwendung von 1 Absatz 2b Grunderwerbsteuergesetz. So, und da ist der gesetzgeberische Wille, dass nicht nur die erstmalige Anwendbarkeit mit dem 1. Juli startet, sondern dass auch alle Erwerbsvorgänge, die insgesamt zu der 90%-Quote beitragen können, erst mit diesem Datum starten. So, das ist deshalb wichtig, weil wenn das anders wäre, dann könnte man ja zum Beispiel sagen, wir haben im Jahr 2013 89% übertragen und jetzt werden am 1. Juli 2021, also am ersten Tag der Anwendbarkeit, ergänzend 1 Prozentpunkt übertragen und dann wären 89% plus 1% 90%, dann hätte man schon am 1. Juli 2021 die Quote voll gemacht. Und das soll eben nicht so sein, sondern es soll so sein, dass alles, was Anteilsübertragung betrifft, erst ab diesem Datum gezählt wird. Jetzt kann man sich noch so ein bisschen fragen, gilt das auch für die mittelbare Ebene? So, da würden wir, glaube ich, beide sagen, das ist jedenfalls der gesetzgeberische Wille. Vielleicht könnte man das im Gesetzeswort halt noch ein bisschen klarer zum Ausdruck bringen. Gewollt scheint es jedenfalls zu sein. Lass uns zum zweiten Punkt kommen. Das ist der große Block von Neuverfristungen. Also meine Beispiele sind die, wir haben im Kontext des 2a die 5-Jahres-Frist als Haltedauer schon voll gemacht, dann gilt man als Altgesellschafter. Und wenn man jetzt aber im Moment des 1.7.21 noch nicht die 10 Jahre voll hat, was dann ja die neue Frist nach 2a ist, dann wird man nicht rückwirkend zum Neugesellschafter, sondern man behält diesen Status als Altgesellschafter. Und Gleiches soll im Übrigen jedenfalls der Denke nach auch gelten im Kontext der Paragraphen 5 und 6 Grunderwerbsteuergesetz. Auch da werden die Fristen ja verlängert. Wenn man aber nach altem oder nach bestehendem Recht schon aus den Fristen raus war, soll man nach neuem Recht nicht rückwirkend wieder da reinfallen. Das ist der große zweite Themenblock. Und der dritte Themenblock ist, und das ist jetzt wieder zu Lasten der Steuerpflichtigen, die Verhinderung von Übergangsgewinnern. Das heißt, im Kontext der Anteilsvereinigung wird man im Prinzip unbegrenzt zeitlich die 95%-Grenze auch zukünftig überwachen können, weil es soll eben verhindert werden, dass ein bisheriger 94,9%er die 5,1 einfach hinzuerwerbt und dann passiert nichts, weil die neue Grenze ja 90 ist, sondern im Gegenteil, sobald dann wieder die 95 erreicht oder überschritten werden, soll das versteuert werden. Und das Gleiche gilt auch im Kontext von 2a. Auch da wird die 95%-Grenze auch zukünftig relevant bleiben, aber da nur für zusätzliche 5 Jahre, weil da ja die Fristenverlängerung von 5 auf 10 eben eine weitere Überwachung für 5 Jahre notwendig macht. So, das sind eben die 3 Blöcke. Einmal zeitliche Anwendung 1-2b, dann bisherige Verfristung und als dritter Block die Verhinderung der Übergangsgewinner.
Als abschließende Frage, Thomas, die kleine Konzernklausel, § 6a Grunderwerbsteuergesetz, wird sich da etwas ändern ab dem 1.7.2021?
Ja, man könnte das denken, weil die Klausel ja auch auf 95% und 5 Jahren aufbaut. Aber soweit wir das erkennen können, entspricht das hier dem Entwurf aus August 2019. Das heißt, hier bleibt es bei keinen Änderungen. Es gibt hier keine Änderungen. Das heißt, hier ist die Beteiligungshöhe weiterhin 95% und die Vor- und Nachbehaltungsfrist sind dann jeweils 5 Jahre. Also kurz zusammengefasst, 6a Grunderwerbsteuergesetz bleibt, wie er ist.
Außer dass § 1 Absatz 2b als grundsätzlich begünstigungsfähiger Tatbestand ergänzt wird.
Ja, das ist richtig.
Aber in der Tat ist es erstaunlich. Man hätte bei den Beteiligungsschwellen denken können, dass für die Einordnung als abhängige Gesellschaft Beteiligungen von 90% mindestens 90% eigentlich reichen sollten, vor allem vor dem Hintergrund dieses Verfahrens vor dem EuGH in Bezug auf die Einordnung von 6a als EU-rechtswidrige Beihilfe, weil da war ja dann auch vom EuGH sehr damit argumentiert worden, dass der Paragraph 6a ja eine Überbesteuerung, also er hat es ins Verhältnis gesetzt zu den Ergänzungstatbeständen, insbesondere bei Absatz 3 und Absatz 3a, und da eine Überbesteuerung, eine Doppelbesteuerung, eine abstrakte Doppelbesteuerung erkannt, der 6a entgegenwirkt. Und da fehlt ja jetzt die Hälfte, ne? Das ist jetzt nur noch für Beteiligungen ab 95% und mehr so. Von daher ist es sehr überraschend, dass der Gesetzgeber hier sich nicht genötigt fühlt, auch die Beteiligungsschwelle im 6a Satz 4 auf 90% herabzusetzen, schlicht um die Diskussion über die EU-rechtswidrige Beihilfe nicht wieder neu aufzumachen.
Ja, liebe Zuhörer, wir sind damit thematisch durch für heute. Wir hoffen, es hat Ihnen Freude gemacht und ja, hoffentlich hören wir uns bald wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin.